Hallo, willkommen zum Waymaker Podcast. Wir wollen dich dazu motivieren und auch herausfordern, die Liebe von Jesus weiterzugeben. Ich bin Roland und freue mich, dass du dabei bist. Ja, hey, herzlich willkommen zu einer neuen Waymaker-Podcast-Folge und ich bin heute mit Sergi im Gespräch. Ich freue mich total, dass du dabei bist heute. Ich bin gespannt. Wir haben uns noch nie unterhalten, so wirklich, und wir mussten uns gerade erstmal nochmal vorstellen. Ja. Und ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch, Roland. Ich freue mich, dass ich zu Gottes Ehre heute erzählen kann, was Gott in meinem Leben und im Leben um mich herum so alles getan hat. Das ist vieles Interessantes geschehen, was ich miterleben durfte.
Ja, richtig cool. Ich habe so ein paar Fragen mitgebracht und so. Und bin gespannt auf deine Antworten, auf deine Inspiration und Impulse. Und würde gern von dir einiges lernen. Vielleicht erstmal so, was macht dich aus? Wer bist du? Was ist deine Identität eigentlich?
Ja, meine Identität ist eigentlich Christ zu sein. Ich bin Gott dankbar, dass Gott mich in diesem Leben gefunden hat. Ich komme aus einer ganz ungläubigen Familie, einer sehr ungläubigen Gegend. Und ich bin wirklich fasziniert, wie Gott mich eigentlich gefunden hat. Bereits mit 11 Jahren ungefähr in Kasachstan, ich war glaube ich 11, ich habe nie in meinem Leben Wort Gott gehört, nie. Aber ich habe seit dem ersten Schuljahr angefangen, mir Gedanken zu machen, was passiert nach dem Tod. Okay. Ich habe da mal sogar unsere Klassenlehrerin im ersten Schuljahr gefragt, was passiert, wenn die Menschen sterben? Werden sie zur Rechenschaft gezogen für alle ihre Werke und ihre Taten? Und sie sagte, nein, mit dem Tod endet das Leben. Aber ich habe natürlich nie gedacht, es kann nicht sein, dass der Mensch einmal kommt, wieder geht und nie wieder auftaucht. Mhm. Und als ich 11 Jahre ungefähr gewesen war, wir haben in einer kleinen Stadt in Kasachstan gelebt. Ich habe damals gerade meine Wohnung verlassen, mache gerade die Hauseingangstür auf und ein Kumpel läuft mir entgegen, so ziemlich aufgeregt, und sagte zu mir, Sergi, die Welt wird bald untergehen. Wie kommst du denn drauf? Ja, da ist ein kleiner Junge im Sandkasten. Er sagte, Gott wird die Erde bald richten. Das hat er schon mal gerichtet. Aber wenn er nochmal richten wird, dann wird die Erde ganz untergehen. Ich sage, wie kommt er denn drauf? Weiß ich auch nicht. Ich sage, Gott, was ist das Gott? Ja, keine Ahnung. Ich sage, lass uns mal dahin gehen. Dann haben wir, da waren vielleicht 20 Kinder, wir haben nach ihm gesucht. Und er sagte, da ist der Junge, der war 6, 7. Vielleicht, dann habe ich ihn angesprochen, was hast du gerade erzählt? Er sagte, ja, eines Tages wird Gott die Erde nochmal richten. Die hat er schon mal gerichtet durch Überflut. Aber ein Teil der Menschen, ein paar Menschen haben überlebt. Aber wenn nochmal Gott kommt, dann wird er die alle Menschen richten. Mhm. Ich sage, Gott, was ist das Gott? Ja, das ist ein höheres Wesen. Da habe ich kurz überlegt, ich sagte zu ihm, Gott, wie kommst du denn? Woher hast du das Wissen? Er sagte, das hat mir meine Mama erzählt. Da habe ich gesagt, Gott gibt es nicht, sagt deine Mama. Und das ist alles ausgedacht. Und das, so sind wir auseinandergegangen.
Und du warst 11, er war 6.
Ich war 11 und er war so 6, 7 ungefähr. Ja, genau. Ja, krass. Und dann habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen. Ich sage, Gott, gibt es tatsächlich irgendein Wesen, was höher ist als die Menschen, was ewig ist? Mhm. Und wir haben gegenüber von einem Bücherladen gelebt oder gewohnt. Ne? Und jedes Mal, zur damaligen Zeit, waren Bücher knapp. Und wenn die Bücher im Handel waren, dann habe ich die Schlange immer gesehen, bis ungefähr nach draußen, so 100 Meter weit. Dann habe ich gedacht, am nächsten Tag gehe ich und kaufe vielleicht irgendwas Interessantes, so ein Reste. Weil meine Eltern haben persönlich sehr viel gelesen. Ich war jetzt nicht unbedingt so, aber wir haben ja über 500 eigene Bücher gehabt. Ich habe gedacht, ich gehe mal, ich schaue mal die Reste. Und als ich reinging am nächsten Tag, habe mir so angeschaut, was da noch so übergeblieben ist. Da fand ich nichts Interessantes. Und als ich mich weggedreht habe, ist mir aufgefallen, 2 Wörter. Gottes Gesetz. Oh. Ich habe mich nochmal umgedreht und sagte, ich möchte dieses Buch haben. Und das hat 1990 damals 10 Rubel gekostet. Bei einem Durchschnittseinkommen von 140 Rubel habe ich 10 Rubel bezahlt und habe dann dieses Buch gekauft. Das war wie aufgebaut wie kleine Kinderbibel. Also okay. wie kleine, alles von Anfang an in Kürze das Wichtigste. David und so. Habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen. Und das hat mich so inspiriert. Ich habe auch daran geglaubt. Und in kurzer Zeit später, Woche, zwei Wochen später, meine Mutter erkrankt sehr schwer und liegt in Moskau im Sterben. Und ich kam, wir haben zu diesem Zeitpunkt bei meiner Oma gelebt. Da bin ich mittlerweile fast 13 schon gewesen, Jahre alt. Und da sagte meine Oma, deine Mama wird sterben, sie hat noch Krebs zusätzlich bekommen. Wow. Ich bin dann zu mir nach Hause, mein Bruder ist bei Oma geblieben, ich bin zu mir nach Hause rübergegangen und habe ganz laut die Musik angemacht und habe einfach geweint. Ich habe geweint, ich habe gedacht, das kann nie sein, dass ich mit 12 oder mit beziehungsweise mit 3 und mein Bruder mit 2 oder beziehungsweise mit 3, wir waren beide kurz vor dem Geburtstag, weise Kinder bleiben, also oder halbweise.
Ja, 12, 13 oder
genau,
11,
12. Wir, ja. Genau, dann, und dann habe ich mich erinnert, dass in diesem Buch stand, dass Jesus uns so sehr, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen einzig eingeborenen Sohn für uns hergab. Und ich bin ein paar Mal ins Badezimmer gegangen und wollte mich erhängen, weil ich wollte nicht als halbweise bleiben. Ich wollte nicht, dass mein Bruder vielleicht, ich hab mir selber vielleicht ausgedacht, ich habe gedacht, mein Vater wird bestimmt eine andere Frau heiraten und die wird als Stiefmutter meinen kleinen Bruder quälen und der wird sich nicht wehren können. Mhm. Und diese Vorstellung hat mich verrückt gemacht. Und dann ohne Mutter, das hat mich richtig, ich bin 5-mal ungefähr ins Badezimmer gegangen, habe immer wieder Gürtel um den Hals gemacht und wollte mich erhängen. Aber jedes Mal kam mir dieses Wort in Erinnerung oder dieser Satz, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und dann habe ich ganz laut Musik angemacht, damit mich niemand hört, weil wir haben in einem 5-Stock-Haus gelebt. Und ich habe durch diese Musik ganz, ganz laut geschrien, Gott, wenn du lebst, wenn du liebst, wie dein Wort sagt, wie kannst du zusehen, dass ich mit 12 und mein Bruder mit 2 Jahren Mutter verliert? Gott, wenn du meine Mutter überleben lässt, dann werde ich dir bis zum Rest des Lebens dienen. Ich werde durch die ganze Welt gehen und ich werde der ganzen Welt von dir erzählen. Wow. Und durch ein Wunder, meine Mutter überlebt in Moskau als einzige die schwerste Krankheit. Die Ärzte haben sogar gesagt, die hat einen Schutzengel. Das sind ungläubige Menschen. Aber sie hat tatsächlich überlebt.
Wow.
Genau. Und dadurch habe ich angefangen, dann irgendwie Gott zu suchen. Ich habe oft in den Himmel geschaut. Wir haben im ersten Obergeschoss gelebt. Ich habe im Wohnzimmer gelebt. Wir haben 2 Zimmerwohnungen. Meine Eltern haben im Schlafzimmer geschlafen mit meinem Bruder. Und ich saß oft auf dem Balkon im Sommer, nachts, und habe in den Himmel geschaut und habe gesagt, Gott, Jesus, wenn es dir gibt, zeige dich bitte, offenbare dich. Ich will unbedingt wissen, gibt es dich tatsächlich oder nicht?
Mhm.
Und dann dann sind wir nach Deutschland gekommen, ein Jahr später.
Und damals warst du ja im atheistischen
Kommunismus. Ja, genau.
Das Wort Gott war ja sehr, sehr...
Wir haben nie zu Hause darüber geredet, nie.
Okay, heftig. Und ja. Nicht in der Schule, nirgendwo. Ne?
Nirgendwo, das war für uns total fremd.
Einfach tabu, ja.
Und dann habe ich angefangen, seit ich dieses Buch gelesen habe, angefangen zu beten.
War das die Bibel oder...
Das ist von der orthodoxen Kirche so aufgebaut, wie eine Kinderbibel. Ne?
Okay.
Nur das Wichtigste, wie Gott die Erde gegründet hat, Moses, dann David, Goliath und so das Allerwichtigste.
Ja.
Ne? Wie bei Jesus, alles in Kürze, aber das hat mir schon gereicht, daran zu glauben. Und ich habe damals meiner Oma gesagt, ich werde durch die ganze Welt reisen und Gott erzählen, dass Gott für uns gestorben ist. Ich habe gedacht, ich bin der einzige Mensch auf dieser Erde, der das erfahren hat. Mhm. Und ich habe das nie gehört.
Wow, das ist ja echt, ist ja echt krass.
Und dann hat sie gesagt, cool, das wäre so wunderbar, wenn du das machst. Genau, und dann bin ich ein Jahr später, meine Mutter hat überlebt auf eine wunderbare Art und Weise. Wir sind ein Jahr später nach Deutschland gekommen und ich habe vor der Abreise meinen Freunden gesagt, ich werde dort zur Bibelschule gehen und ich werde Bibel studieren.
Wie alt warst du da mittlerweile?
Da war ich schon fast 14.
Das 14, okay.
Genau, da habe ich gesagt, ich werde, und dann kam ich nach Deutschland und habe ich gesehen, so ein lockeres Leben, das hat mich komischerweise mehr inspiriert. Ne? Dann habe ich gedacht, ach, für Gott habe ich noch mehr noch Zeit.
Aber noch Zeit,
aber ich habe aber immer gebetet, jeden Abend habe ich gebetet, wenn ich meiner Meinung war, dass ich zu schlecht gesündigt habe, dann habe ich immer gesagt, immer im Bett lag ich und sagte, Jesus, ich weiß, ich bin nicht würdig, deinen Namen in meinen Mund zu nehmen. Verzeih mir bitte. verzeih mir meine Sünde, aber lass mich nicht verloren gehen. Bitte lass nicht, mich nicht in die Hölle gehen.
Ja.
Und so habe ich das jahrelang gebetet. Und dann mit 17, 18 hat mir Gott im Traum gezeigt, dass ich Christ werde. Und dann ein Jahr später nochmal.
Bis dahin hattest du auch gar keinen Kontakt zu Christen.
Ich habe gar keinen
Kontakt. Einfach in so einer.
Genau, ich habe einfach gar keinen Kontakt gehabt. Und dann, als ich 21 Jahre alt war, ich bin von Kloppenburg ganz normal im Sommer, hatte Urlaub, bei einem richtig sonnigen Tag nach Hause gefahren, von Kloppenburg nach Mollberg. Und dann spricht mir eine Stimme: Fahr langsamer, weil dein Reifen geplatzt ist. Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Ich bin auf 30 km/h mit der Geschwindigkeit runtergegangen, die allererste Straße rechts abgebogen. Zur Kirche geht es in Mollberg immer nach links, ich bin nach rechts. Und habe tatsächlich bin ausgestiegen und ich traute meinen Augen nicht. Gott hat mir einfach gesprochen zu mir, dein Reifen ist geplatzt.
Und du hast es gar nicht gemerkt?
Ich habe das überhaupt gar nicht gemerkt. Dann bin ich ausgestiegen, Reifen gewechselt, also Ersatzreifen. Und so habe ich Gottes Begleitung immer in meinem Leben gespürt und gesehen sozusagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ziemlich auch undankbar. Ich habe das als selbstverständlich angesehen. Ich habe das immer gedacht, ich bin sein Kind, er ist verpflichtet, mich zu tragen und zu mögen. So habe ich das immer angesehen.
Ja. Ja, cool, interessant. Ja, wir sind ja schon mal direkt eingestiegen.
Genau.
In deine ganze Life-Story quasi.
Genau.
Und wie du zum Glauben gekommen bist und so, echt super spannend. Aber den letztendlichen Schritt, den hast du dann nochmal irgendwann mit Anfang 20 dann gemacht und wo du sagst, ich möchte Jesus bedingungslos nachfolgen und.
Genau, da war ich schon mittlerweile 27. Ich bin leider in den letzten 2 Jahren vor meinem 27. Lebensjahr richtig in Alkoholsucht gerutscht.
Oha, okay.
Ich merkte, das bringt mich um. Ich habe schon, das war nicht mehr zu spaßen und ich habe gedacht, entweder ich werde errettet und ich habe immer gewünscht und ich habe Jesus versprochen zu dienen und habe immer schlechtes Gewissen gehabt und ich merkte, ich kann Gott gar nicht dienen, weil ich selber so tief gefallen bin. Mhm. Wie soll ich ihm dienen, wenn ich selber nicht mehr in der Lage bin zu leben? Ne? Und dann war ich zufällig für Frau Kurz damals am Übersetzen beim Heimatverein in Mollbergen. Genau. Dann da war ein Bruder aus unserer Gemeinde, der ist Christ geworden. Der hat Führerschein verloren, weil er Alkohol hatte im Blut, aber der hatte nicht so viel, dass man unbedingt Führerschein dafür wegnehmen müsste. Aber weil das innerhalb von 10 Jahren zweimal war, hat er natürlich sozusagen MPU, medizinisch-psychologische Untersuchung, sogenannten Idiotentest bekommen. Und er hat gesessen und uns gepredigt von Gott. Und ich habe erst mal gedacht, der ist nicht ganz klar im Kopf. Wie kann er so, als Säufer habe ich so gedacht, obwohl ich selber Probleme hatte, über Gott reden. Erstmal habe ich gedacht, das ist so ein Schutzschild für ihn. Ich habe ihm auch sofort gesagt, ich weigere mich, über Gott etwas zu übersetzen, wenn das alles gelogen ist. Er sagte, nein, das ist völliger Ernst. Und dann habe ich einmal für ihn übersetzt, einen Termin, das läuft 100 Minuten, einen Monat später nochmal. Und dann hat mir damals der Psychologe, der ihn beraten hat, ich war ja nur Dolmetscher, hat mir gesagt, als er raus war, das Büro verlassen hat, kam er zu mir so um den Tisch rüber und schaut mich so an, nachdenklich, und sagt, glauben Sie ihm, was er erzählt? Ja, beim ersten Mal habe ich gedacht, der ist nicht ganz klar im Kopf, aber mittlerweile glaube ich ihm. Und dann sagt er zu mir, ich auch.
Wow.
Wissen Sie was, sagt der Schmidt, ich arbeite 31 Jahre in einer Alkoholanstalt oder Suchtanstalt für Alkoholiker. Wir haben noch nie jemandem geholfen. Aber der Glaube hilft.
Wow.
Und da habe ich gedacht, ich glaube, er wusste nicht von meinem Problem, aber ich habe im Inneren gedacht, jetzt ist die Zeit, wenn Gott tatsächlich mich noch schafft, daraus zu holen. Ich wollte ihm so gerne dienen. Ich habe ihm versprochen, ich werde Missionar sein. Ich werde dir dienen bis zum letzten Atemzug. Aber so wie ich lebe, ich gehe in die Hölle. Da habe ich gedacht, ich muss die Chance ergreifen. Dann habe ich angefangen, jeden Abend zu beten, Jesus, tu alles, damit ich errettet werde. Davor habe ich das immer nur gemacht, wenn es ganz brenzlig war. Dann habe ich gesagt, ich muss errettet werden. Ich will nicht in die Hölle. Und als ich das gemacht habe, hat er mir im Traum gezeigt, dass ich in kurzer Zeit später Christ werde. Und dann habe ich Jesus angenommen. Er hat mich freigemacht von Alkohol. Und ungefähr, ich weiß es nicht, nach einem Jahr oder nach einem Monat, hat er mir gezeigt, dass ich mit Drogensüchtigen und Alkoholsüchtigen arbeiten werde. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war erstmal nicht ganz begeistert, weil ich wollte immer so mit Menschen reden. Die Banker sind so ganz erfolgreiche Menschen, aber war mein immer Traum gewesen. Und dann zeigt er mir so, als ich wach war, ich habe gedacht, Gott, bitte, warum ausgerechnet Alkoholiker und Drogen, warum Junkies, warum hast du mich nicht bessere Gesellschaft vorbereitet? Ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, erstmal ganz traurig.
Ja.
Aber als ich dann ein Jahr oder zwei Jahre später in die Drogenszene gegangen bin und habe von Jesus erzählt im Stadtpark Kloppenburg und ich merkte, die Worte kommen gar nicht an. Die lachen über mich. Ich meine, klar, in die Bibel sagt auch, Jesus sagte, nicht alle werden euch mit Posaunen empfangen. Das war für mich wohl klar. Aber ich merkte, ich rede gegen die Wand. Dann bin ich nach Hause gegangen, habe gebetet, Gott, warum? Warum kommt das nicht an? Und dann kam mir die Antwort, weil du das nicht aus Liebe machst. Du machst das aus Pflichtgefühl.
Mhm.
Dann habe ich angefangen, 4 Jahre lang habe ich gebetet, Gott, ich möchte aus Liebe. Ich möchte nicht dahin gehen, weil ich selber all Probleme damit hatte, weil ich ganz genau weiß, du kannst sie freimachen, sondern ich möchte, dass ich sie liebe, zumindest sie versuche, mit deinen Augen zu sehen, wie du sie liebst. Und nach 4 Jahren bin ich ganz normal tagsüber in Kloppenburg zur Bank gefahren, ganz normal zur Bank. Habe ich so während der Fahrt meine Hände hochgehoben und habe gesagt, Gott, hier bin ich, nehme ich.
Auf der Straße.
So mitten beim Fahren. Theoretisch, wenn die Polizei sehen würde, würde ich sagen, was ist das denn? Das war nur ganz kurz nur. Ne? Aber ja. Ich sagte, hier bin ich, nehme ich. Und dann bin ich bei der Bank rein und ich komme so gerade aus der Bank raus. Und noch im Eingang spricht Gott zu mir, geh in den Stadtpark. Ich sage, Gott, im November, ich weiß, da, im November sitzen da keine Alkoholiker. Und keine Drogensüchtige. Da wusste ich, das Wetter passt auch gar nicht dazu. Und habe gedacht, okay, wenn es Sob wäre, hätte ich noch vielleicht geglaubt. Habe ich gesagt, Gott, aber welchen Eingang soll ich nehmen? Ich habe später gezählt, es waren 8 oder 9 Eingänge. Welchen Eingang soll ich nehmen? Dann hat er mir gesagt, nimm den, der bei Agentur für Arbeit ist. Und ich war ein bisschen zu faul. Ich stand ein bisschen näher zur Bank, habe mein Auto gesetzt, bin diese 200-300 Meter gefahren, um die Ecke geparkt. Und gehe so gespannt in den Park und sehe keinen einzigen Menschen.
Wie erwartet quasi.
Genau, dann denke ich, das kann nicht. Ich weiß ganz genau, das war Gottes Stimme, das war nicht mal Gedanke, sondern. Und dann hinter dem, da gibt es eine Brücke, die geht so an Panorama, diesem Brillenverkäufer, direkt zum Schwimmbad.
Ja.
Und das ist von Bäumen umzäumt, beziehungsweise durch Hecke bedeckt. Und auf einmal gehe ich um diese Hecke und sehe 2 Drogensüchtige stehen und essen Döner.
Krass.
Ja, und ich stehe da, ich denke, ja toll. Und wie spreche ich die an? Ich kannte aus Kloppenburg sehr viele, ich war ja selber 27 Jahre ungläubig, fast alle persönlich. Aber komischerweise die beiden kannte ich nicht persönlich. Ich wusste, wie einer von den beiden heißt, aber ich habe mit denen nie im Leben geredet.
Okay, dann, aber du kannst ihn vom Sehen her.
Ich kannte sie vom Sehen, ich wusste sogar, wer die sind und was die machen.
Ja.
Aber ich habe mit denen nie geredet im Leben. Dann bin ich so 200 Meter vielleicht weitergegangen und stand ich da verzweifelt direkt mitten im Weg und überlegt, wie soll ich die jetzt ansprechen? Soll ich jetzt zu ihnen gehen und sagen, Jungs, ihr seid drogensüchtig? Dann sagen sie zu mir, hallo, hast du nicht...
Alle Latten am Zaun.
So nicht alle Latten am Zaun, so spricht man die Leute nicht an.
Ja, ja.
Da stand ich da und überlegte, ich denke, oh Mann, wieso habe ich das herausgefordert bei Gott? Wie soll ich das denn machen? Und die fühlten sich schon beobachtet. Ich merke, die gucken so um die Ecke mehrmals.
Dann will er was.
Und ich denke, oh, der ist komisch. Auf einmal gehen sie weg. Und ich denke, jetzt habe ich meine Chance verpasst. Schade, ich bin zum Auto, ich denke, ich suche nach denen. Und ich fand sie gerade direkt vor dem Kleier, diesem Baustoffhändler. Und als ich gerade angehalten habe, ich denke, ich halte an und es spricht die beiden. In diesem Moment, strömender Regen.
Oh Mann.
Ich denke, okay, nee, jetzt fahre ich nicht an, weil die werden vor dem Fenster nicht stehen mit mir und reden. Dann bin ich am nächsten Tag nochmal nach Kloppenburg gefahren. Und dann habe ich wieder genau dieselbe Geschichte gesagt. Ich sage, Herr Gott, während der Fahrt, so Hände hoch, ganz kurz nur, ne? Hier bin ich, nehme ich.
Ja.
Und dann kommt mir so ein Gedanke, fahr mal nach Kloppenburg, die Säbelter Straße 147, da sind die Obdachlosen. fahr mal dahin. Ich so, okay, aber was soll ich da machen? Es war ungefähr 10 oder 11 Uhr vormittags. Und dann kommt mir so ein Gedanke, fahr aber über Leerstraße, weißt du, diese BBS3-Straße. Mhm. Und ich wusste gar nicht, dass da Sackgasse ist. Mhm. Ich fahre dort lang und ich denke, okay, dann fahre ich nicht durch die ganze Stadt, nehme ich einfach Abkürzung, dann bin ich schneller da. Mhm. Und dann sehe ich die Sackgasse. Ich weiß, die BBS 3 wurde gebaut, nachdem ich schon Berufsschule beendet habe. Ich wusste nicht, dass das Sackgasse ist. Dann denke ich, ja toll, dann war das der falsche Gedanke. Dann war das nicht Gedanke von Gott. Ich wende und auf einmal kommt mir ein Drogensüchtiger entgegen, der dort lebt. Und außer uns beiden ist keiner mehr da. Und ich kannte ihn persönlich, aber nie in meinem Leben geredet. Jetzt denke ich, ja, die bessere Möglichkeit hast du nicht. Das war von Gott. Ich habe ihn überholt, quer mein Auto so gestellt, dass er an mir nicht vorbeikommt.
Er war auch im Auto.
Er war im Fahrrad. Ich habe
ich hab
stumpf die Straße gesperrt, ausgestiegen, steig aus und sag, so, jetzt reden wir mal miteinander.
Was mir die überrumpelt.
Ja, genau. Er schaut mich an, sagt, was willst du von mir? Ich sag, pass mal auf, ich bin Christ. Und Gott kann dich von Drogen, Alkohol und Alkohol frei machen. Ja, Alkohol trinke ich nicht, aber mit Drogen habe ich schon Probleme. Ich sage, wo fährst du jetzt hin? Ich sage, ja, ich wohne in der Seewilder Straße. Ich sage, da will ich unbedingt hin. Nee, fahr da jetzt nicht hin. Die sind alle betrunken, die haben mich losgeschickt. Ich habe eine Flasche Alkohol gekauft. Aber jetzt fahr da nicht hin, die sind aggressiv, die sind besoffen. Ich sage, ja, wann soll ich denn morgen kommen? Komm mal morgen. Ich sage, okay, dann komme ich morgen. Er sagte zu mir, nee, da kannst du gar nicht hin. Ich sage, warum denn? Ja, dich lässt niemand hier rein. Ich sage, wie? Ja, du kennst doch niemanden. Ich sage, ich habe dich doch gerade kennengelernt. Du bist mein Türöffner. Er sagte, ja, stimmt. Durch mich kommst du da rein.
Aber er hat da gewohnt.
Er hat da gewohnt, genau. Okay. Dann bin ich tatsächlich, wie er sagte, vormittags am nächsten Tag hingefahren. Und dann komme ich bei ihm in die Wohnung rein, klopfe bei ihm, er macht mir die Tür auf. Und ich komme rein, die saßen zu dritt oder viert und haben Drogen vorbereitet, gekocht so und alles. Ne? Dann sagt mir einer, den ich nicht kannte, sagt zu mir, was bist du für einer? Ich sage, ich bin Christ. Ich weiß, Gott kann euch von Drogen und Alkohol frei machen. Da sagt er zu mir, die allererste Tür, warst du da drin? Ich sage, nein, da ist einer, der braucht unbedingt Gott. Ich sage, echt? Woher weißt du das? Ja, ich weiß es. Er hat es nötig. Ich sage, welche Tür? Er sagt, die allererste. Ich so, okay, dann gehe ich mal hin. Ich sage, der klopft mal an, die machen dir die Tür auf. Der heißt Juri, der braucht Gott. Ich sage, okay, ich bin dahin, habe geklopft, laut geklopft, niemand macht die Tür auf. Ich wieder zurück, bei denen reingegangen, setze mich wieder hin. Er guckt mich an und hast mit dem geredet. Ich sage, da macht keiner die Tür auf, die hören, da ist keiner drin. Doch, sagt er, komm, wir gehen zusammen. Der braucht unbedingt Gott. Dann sind wir hin, er hat sich auf die Fensterbank gestellt und oben ein kleiner Schlitz auf, also aufkippt, kleines Fenster. Und er riecht so drin und schnüffelt da rein und sagte, weißt du was, die sind gerade am Brennen. Ich sage, wie am Brennen? Ja, die Wohnung brennt. Ich sage, das gibt's ja gar nicht. Doch, die Wohnung brennt, die verbrennen gleich. Dann haben wir angefangen, er wollte erstmal die Tür eintreten. Dann ist einer... der hatte verbrannte Füße, weil er besoffen in verbrannte irgendwie Heißkohle oder sonst was war, auf dem Hintern gekrochen, der hatte nur einen Arm, mit einem Arm hat er die Tür aufgemacht. Wir gehen da rein und die haben Kartoffeln, die brennen. Die haben Pommes angeschmissen. Oha. Und das fing gerade an zu brennen.
Oha.
Dann haben wir das erstmal gelöscht, dann sind wir ins Zimmer und dann packt er diesen Jungen, setzt ihn aufs Bett und sagt zu ihm, du brauchst Gott und er wird dir davon erzählen.
Wow.
Genau.
Wow, meine
und geht Mann. Raus. Und ich sagte zu ihm, weißt du was? Ich sag, du hast eine Chance. Und er bricht in Tränen aus. Ohne Zähne. Komplett Glatze. Ich habe sogar Video aufgenommen. Ohne nichts. Das war der 3. Januar 2013. Ich sag zu ihm, Gott kann dir Chance geben und er möchte dich retten. Er fängt an zu weinen. Er kommt wieder rein, schleppt ihn hinaus nach draußen, stellt dir davor, vor mir und sagt, der wird dir sagen, was du zu machen hast. Mhm. Dann sage ich zu ihm, du brauchst Gott und Gott wird dir von Alkohol und Drogen frei machen. Dann sagt er zu mir, fängt an zu weinen, ja, aber ich brauche erstmal Therapie und ja, Gott wird mit dir Therapie durchführen. Dann bin ich habe ich angefangen, jeden Tag diesen Mann, oder diesen Jungen, der war nur 2 Wochen älter als ich, zu besuchen. Und nach genau 3 Wochen habe ich ihn mitgenommen zum christlichen Reha-Zentrum und habe ihn weggebracht. Das war aber schon der zweite. Ein Jahr davor habe ich anderen auch. Und dann, jetzt ist er Pastor in einer Gemeinde in Nienburg. Ja, 10 Führerschein gemacht.
Wow, das ist mal ein Zeugnis.
Und 2 Jahre später auf einer Hochzeit saßen wir und er sagte zu einem Mädchen, ich wurde eingeladen zu einer Hochzeit und er saß mir gegenüber. Er schaut sie an, das war nicht seine zukünftige Frau oder so, sondern ein ganz normales Gemeindemitglied. Ja, ja. Er schaut sie an und sagt, weißt du, warum ich Christ geworden bin? Sagt sie, nein, er ist der einzige Mensch in meinem Leben, der mir gesagt hat, für dich gibt es eine Chance. Ich habe fast 11 Jahre im Knast gesessen und alle im Gefängnis, Psychologen, alle haben zu mir gesagt, für dich keine Chance mehr in diesem Leben. Du bist verloren. Aus dir wird nie was werden. Und er hat mir gesagt, nur einen einzigen Satz, du hast eine Chance. Und das hat gereicht. Ja. Ich sage ja, Gott ist so wunderbar. Ich habe da nicht gestanden und Bibelverse um mich geschmissen, sondern ich habe nicht gedacht, dass Gott einen einzigen Satz gebraucht, um diesen Menschen zu erretten. Und das hat mich natürlich motiviert. Dann hat er mir gesagt, und noch eine Sache. Ich habe dir eigentlich gesagt, du sollst dich verziehen. Das hast du nicht getan. Ich sage, das hast du zu mir gesagt? Ja. Ich sage, da hat mir Gott die Ohren zugemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern. Er sagte, ich habe dir klar und deutlich gesagt, komm nie wieder. Aber du hast mich jeden Tag, er lag eine Woche oder 2 Wochen im Krankenhaus, du hast mich jeden Tag besucht und hast mit mir jeden Tag Zeit in mich Zeit investiert. Und ich bin mit dem immer im Krankenhaus. Ich habe ihm so Milch, Schokolade. Also ich habe nicht viel ausgegeben. Aber ich habe immer mit ihm geredet. Und das hat gereicht. Das hat ihm gereicht.
Wow.
Und dann kam die Bewegung in diesem Heim. Dann habe ich ein paar Wochen später noch einen anderen weggebracht.
Der war der jüngste
Drogensüchtige in Kloppenburg gewesen, mit 15 Jahren. Dann habe ich auch nur einen einzigen Satz zu ihm gesagt. Ich sage, weißt du was, da saß mit Sonnenbrille um 12 Uhr nachts. Ich sage, ich war zu der Zeit arbeitslos und ich habe da so 4, 5 manchmal Stunden bei denen in der Szene gesessen. Ich habe immer natürlich gestunken, meine Frau musste immer die Klamotten aber ich habe ihn so kennengelernt und dann haben wir uns unterhalten. Ich sage, du brauchst Gott, du brauchst christliches Reha-Zentrum. Und dann, ja, ich weiß, ich war schon mal, aber ich habe abgebrochen. Und dann habe ich ihm zu ihm gesagt, setz mal bitte deine Sonnenbrille ab. Und dann hat er die abgesetzt und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was? Du wirst verloren gehen, wenn du deine Umstellung nicht änderst. Er schaut mich an, welche Umstellung? Ich sehe in deinen Augen, dass du diesen Zustand, den du gerade hast, den magst du. Solange du ihn magst, wird sich dein Leben niemals ändern. Und dann ein Jahr später, nachdem er schon frei war, vom christlichen Reha-Zentrum entlassen wurde, hat er mir gesagt, du hast mir damals die Wahrheit gesagt. Das hat mich Tag und Nacht kaputt gemacht. Ich habe gedacht, stimmt. Ich will, dass mein Leben sich ändert, aber es kann sich nicht ändern, wenn ich diesen Zustand mag.
Wow, ja. Ja, wow, echt richtig spannend, genau. Was du da mit den Herren erlebst. Also, ja, ich bin echt, echt beeindruckt, was der Heilige Geist tut, wenn man auf ihn hört und wenn man mutig ist. Und du hast erzählt, das ist jetzt schon eine Weile her und so. Erlebst du das wöchentlich? Wie oft kommt es vor? Und wie eigentlich so die Frage, was ist so heute dein Auftrag? Wie bist du unterwegs? Im Reich des Herrn, im Reich Gottes.
Wir sind jetzt mit Waymaker natürlich auch unterwegs.
Ja.
Ne? Und ich bin.
Viel auf der Straße halt, ne?
Genau, auf der Straße. Und Drogenszene bin ich auch noch. Interessanterweise, ich wollte 2013 Erziehungswissenschaften studieren. Oder Bildungswissenschaften, heißt das an der Fernuni Hagen, um in die Drogenszene reinzukommen. Ich dachte, wenn ich offiziell als Pädagoge anerkannt bin, dann kann ich in der Drogenberatungsstelle arbeiten, dann sitze ich direkt an der Quelle. Das war mir aber dann zu viel, Familie, Vollzeitjob, dann noch Studium, das war mir echt zu viel. Dann habe ich abgebrochen und interessanterweise hat mich Gott zum Lokführer gemacht. Am Anfang habe ich das ein bisschen als Erniedrigung gesehen, komischerweise. Aber jetzt bin ich echt durch diesen Job, ich war heute 5:30 morgens, halb sieben, Entschuldigung, in der Drogenszene, konnte mit drei Jungs reden, russischsprachigen Jungs, über Gott, über Befreiung, über Freiheit.
Weil du immer auf den Bahnhöfen bist, oder wie meinst du das?
Genau, genau. Ah, das ist die beste Stelle, die es überhaupt gibt. Perfekt. Davor war ich 1,5 Jahre Leihlokführer, ich bin quer durch Bundesrepublik gefahren.
Ja.
So war ich in Hamburg, Berlin, München, Gladbach, Hannover, Nürnberg. Ich habe ein halbes Jahr in Nürnberg gelebt. Das ist so eine große Drogenstelle, direkt unter meiner Nase. Was interessant ist, ich begegne einem jungen Mann, der hatte zwei blaue Augen. Richtig zwei blaue Augen. Und ich kannte ihn nicht. Ich habe ihn nie davor und nie danach gesehen. Mhm. Und er sagte zu ihm, wenn du so lebst, wirst du verloren gehen. Und das für die Ewigkeit. Er schaut mich an, sagte, ich bin vor 3 Tagen nach einem Jahr aus einem christlichen Reha-Zentrum entlassen worden. Und jetzt weißt du, dass du die Wahrheit gesagt hast, was ich ein Jahr gehört habe. Ich gehöre da gar nicht hin. Ich sage, nach 3 Tagen siehst du schon aus, blau. Er sagte, ich weiß meinen Auftrag, ich muss zurück. Ich muss zu dem Herrn. Ich habe ihn nie wieder danach gesehen. Hm. Weißt du, Jesus hat gesagt, freut euch nicht, die anderen haben gesät, ihr habt geerntet. Mhm. Manchmal erntet man, manchmal sät man. Du weißt nicht, wo du siehst. Das ist so interessant, diese ganzen 1,5 Jahre und alle Jahre davor. So viele Zeugnisse, so viel erzählt. Ich habe jetzt in Oldenburg einen kennengelernt und er sagte mir, kennst du meinen Bruder? Ich sage, ja, ich habe ihn ein einziges Mal nach Hause gebracht, nach Emsteck. Er sagte, weißt du, dass er mittlerweile Christ ist? Ich sage, nein, das weiß ich nicht. Der hat christliches Reha-Zentrum durchgegangen und frei geworden. Und jetzt evangelisiert er den anderen. Ich will jetzt nicht sagen, nur weil ich es erzählt habe, aber er war komplett zugedröhnt mit Drogen und ich kannte ihn nicht. Und ich redete mit den anderen und sagte, was ist mit dem Freund? Und er war kaum ansprechbar. Dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du so lebst, wirst du verloren gehen. Dann kam er zu seinem klaren Verstand und dann hat er angefangen mit mir zu reden und sagte, kannst du mich nach Hause bringen mit Fahrrad? Habe ich Fahrrad verladen, nach Emstedt gebracht und in dieser Fahrt, die sind nur 10, 15 Minuten, habe ich ihn nur bei Jesus erzählt. Ich habe ihn nie wieder danach gesehen. Ich weiß es nicht, wie lange Zeit vergeht danach, aber er ist Christ geworden. Er hat sich für ein christliches Reha-Zentrum entschieden. Und das freut einen. Ob ich es war oder nicht, das interessiert mich nicht. Mich freut, dass Gott wirkt, dass Gott die Menschen frei macht. Einer sagte zu mir, Sergej, ich habe die Schnauze voll von Drogen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich sage, wollen wir mit dir beten? Gott kann dich an Ort und Stelle freimachen. Ja, lass uns. Meinst du? Ich sage, ja, alles. Wir haben gebetet, er verschwindet, kommt ins Gefängnis. Ein paar Monate später komme ich in Seewilder Straße, sagen die Jungs, ich war da jeden Tag, einer, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Du kennst doch Waldemar? Ich sage, ja. Der wurde freigemacht durch dein Gebet von Drogen. Ich sage, das gibt's. Ich habe selber sogar Zweifel gekriegt, weil ich danach nie wieder gesehen habe.
Ja, klar.
Doch, aber leider ist er dann ein halbes Jahr Rückfälle geworden, weil im Gefängnis gibt es zu viele Drogen. Ich komme gerade aus dem Gefängnis. Die haben gesagt, Sergej, wir haben sogar die reinsten Drogen, besser als draußen. Sogar draußen kauft über Gefängnis Drogen ein. Weil,
krass,
ja,
krass.
So läuft das ab. Aber Gott hat den nach 2 Minuten freigemacht.
Heftig. Und der hat das in dem Moment auch gemerkt, gespürt.
Er hat das gespürt und
aber
gemerkt.
Aber dir nicht mitgeteilt und dann hast du das über eine andere, von hinten rum irgendwo über ein paar Ecken mitbekommen.
Genau, er war 2 Monate oder 3 Monate später nach diesem Gebet, hat er sich freistellen lassen. Das darf man, weil seine Tochter geboren war. Und er lief mir entgegen in Kloppenburg. Mhm. Und dann sagte Sergej, ich soll viel dir was erzählen. Ich sage, was denn? Weißt du, wie du damals für mich gebetet hast? Ich sage, ja, was damit? Seitdem habe ich nie wieder Drogen genommen.
Boah,
ich habe selber Zweifel gekriegt. Ich habe gedacht, das gibt es ja gar nicht. Ich habe gedacht, das gibt es ja gar nicht.
Ja, und du kennst dich aus in der Drogenszene.
Ja, und ich habe selber nicht geglaubt. Heftig, ich habe gedacht, er erzählt Lüge. Und sagte, und dass ich Freigang bekommen habe, das ist schon ein Wunder. Normalerweise wirst du Freigang nicht bekommen, auch wenn du Kind bekommen hast. Mhm. Das ist Gottes Wunder.
Ja.
Aber leider hat er dieses verloren, leider. Gott hat ihm so oft die Hand, letztes Jahr ist er gestorben, ohne Gott leider. Aber Gott hat ihm die Hand immer wieder gereicht.
Ja, ja, ich merke, du bist halt so richtig auch so straight unterwegs. Ne? Also du redest nicht gerne so drumrum oder so und kommst dann irgendwann zum Punkt, sondern haust direkt raus, worum es geht, was man zu verlieren hat, was man zu gewinnen hat. Und so, dass der dein Gegenüber auch genau Bescheid weiß. So, ne?
Ja, leider, ja. Weil Es geht um die Ewigkeit. Es geht ja nicht darum, nur allein von Drogen, Alkohol befreit zu werden, was für Gott natürlich nebensächlich ist.
Genau, würdest du auch sagen, dass es so mehr, dass es deswegen so ist, weil es Menschen sind, die halt aus der Szene kommen und die sowas auch brauchen? Weil ich meine jetzt, es kommt ja immer darauf an, in welcher Beziehung stehst du zu irgendjemand und in welcher Situation ist der dein Gegenüber. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo ganz normal auf der Arbeitsstelle oder so mit Menschen über Jesus redest, kannst du natürlich auch direkt sein und ist man auch manchmal, aber manchmal schieben da Leute auch so eine Blockade vor. Wie bist du da unterwegs so, ne? Also
ich habe Kollegen, da rede ich auch ganz oft. Meistens, wenn du mit Kollegen redest, du versuchst immer den Schmerz. Jeder hat irgendein Problem. Mhm. Jeder. Auch Christen haben Probleme. Nur wir haben natürlich Hoffnung. Wir haben jemanden, der uns Beistand leistet und tröstet. Die haben das nicht. Und dann in diesem Moment, wenn du zuhörst, jeder erzählt seinen Schmerz. Eine Kollegin sagt, ich bin mit 24 Jahren Witwe geworden. Mit 24, das war große Liebe. Mein Mann war voll am Abgehen. Der war bei Airbus mit 26, 27 nach Frankreich geschickt. Irgendwie war er da schon in dem Alter, da ging es nur noch nach oben. Hm. Und dann innerhalb von einem halben Jahr wurde er weggenommen, durch Krebs aufgefressen, sagt sie. Und dann ist natürlich diese Traurigkeit.
Und Trauma, ne?
Trauma, genau. So früh schon so viel Unglück. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du, Natalia, Gott kann dich stärken und trösten. Dann hat sie gesagt, ich habe heute zum ersten Mal darüber richtig Gedanken gemacht. Und dann bin ich da. Weißt du, und dann habe ich gesagt, es gibt einen, der dir den Schmerz wegnehmen kann. Er braucht nur deinen Ruf.
Zustimmung.
Deine Zustimmung. Mhm. Und hier, ich habe die besten Tabletten. Die helfen gegen alles. Ja, was denn? Die kleine Bibel. Mhm. Weißt du, du erzählst und dann gibst die Bibel. Und dann arbeitet Gott mit seinem Wort. Mhm. Mit einem anderen Kollegen habe ich jetzt vor kurzem gesprochen. Er sagte zu mir, jeder erzählt seinen Schmerz. Und dann sage ich, ja, gerade da brauchst du Jesus. Ja, komisch, der andere Kollege hat auch schon gesagt. Ich sage, welcher? Wir sind ja vier Leute. Mhm. Dann hat er mir gesagt, und dann sage ich, ja, das ist gut, dass sie dir das erzählen. Dann habe ich ihm die Bibel rausgeholt. Aber das haben die mir nicht gegeben. Ich sage, das hilft dir jeden Tag. Lese. Und du wirst merken, Gott spricht zu dir. Das ist sein Wort. Ja. Weißt du, und dann hast du diese Hoffnung, die du in den Augen siehst. Jeder braucht Gott, jeder. Mhm. Es gibt natürlich Kollegen, die sagen, ich Quatsch, ich brauche das nicht. Aber man wartet. Ich habe jetzt vor 6 Jahren Lokführer gelernt. Ein Kollege hat immer mich verspottet. Ich habe ihn sogar über Status gesperrt. Weil er immer gespottet und gelacht hat.
Also,
wenn ich irgendwas Christliches, hat er immer so ein YouTube-Video dazu geschickt, wo Gott verspottet und ausgelacht wird. Jetzt fragt er mich über Gott. Jetzt sucht er Gott. Obwohl ich ihn gesperrt habe, der Same, der gesät wurde, der bringt irgendwann mal Frucht.
Heftig, ja.
Man muss nur abwarten. Ja. Das war jetzt vor 2 Jahren, habe ich einen Drogensüchtigen weggebracht. Ich habe ihn 9 Jahre lang angesprochen. 9 Jahre. Dann habe ich gedacht, Kloppenburg eigentlich schon, die kennen mich alle. Die haben schon alle gehört, zigmal. Die wollen das nicht mehr hören. Und dann war ich 3 Monate ungefähr nicht mehr beim Zopp gewesen. Und dann fahre ich durch Kloppenburg und mir kommt der Gedanke, fahr mal zum Zopp. Und ich denke, ja, okay, fahre ich mal. Da war ich schon ewig nicht. Da fahre ich hin, steig aus. Die saßen, ich weiß nicht, 5, 6 Mann. Ich komme mit denen gerade an zu reden und sagte einer zu dem anderen, den gibt es. Und zeigt mit dem Kopf. Ich habe natürlich so getan, als hätte ich nicht verstanden. Ich sage, wen meinst du? Den gibt es. Er sagte, Gott. Ich sage, warum? Ja, weil er gerade sagte, wenn es Gott gibt, dann soll Sergej gleich kommen.
Wow.
Und wenn er kommt, entscheide ich mich für christliches Reha-Zentrum.
Krass.
Und ich komme.
Ja, heftig, ey.
Kann man sagen Zufall? Nein.
Nee.
Ich glaube nicht an Zufälle.
Wow.
Ja.
Wow, schön, ey. Das ist richtig schön. Und du hast es jetzt gerade noch mal so ein bisschen angeschnitten. Ich finde es voll interessant gerade, weil ich habe mir so einen Gesprächsverlauf, wie soll ich das sagen, so ein bisschen vorbereitet, ein paar Fragen und irgendwie kommt es so richtig fließend eins ins andere rein. Also hast du auch so richtige Fails erlebt, wo du gemerkt hast, oha, was habe ich da gemacht, was habe ich da gesagt oder boah, das würde ich nie wieder so machen zum Beispiel. Ja. Oder hast du da irgendwie da ein paar?
Ich habe am Anfang zum Beispiel, ganz am Anfang immer wieder, wenn ich zum Reha-Zentrum welche gebracht habe und die sind dann, haben sie gegen entschieden, haben Reha-Zentrum verlassen. Mhm. Am Anfang habe ich sogar, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich vor Gott damals Buße getan. Ich habe sogar nicht verstanden. Du sitzt stundenlang, investierst so viel Zeit, weinst. Ich habe am Anfang damit gar nicht gerechnet, dass ich so viel, dass Gott so sie liebt, weil ich am, die ersten Tage bin ich weinend hin und weinend zurück immer gefahren, weil ich das nicht mehr ertragen konnte, wie sie zugrunde gehen. Obwohl ich 27 Jahre ungläubig war, ich war in letzter Zeit auch in dieser Szene oft unterwegs und trotzdem auf einmal sehe ich das Ganze mit an ganz anderen Augen.
Ja.
Und dann hatte ich sogar manchmal das Gefühl, du arbeitest an denen, bringst sie zum Reha-Zentrum und die brechen nach 2, 3 Tagen, nach einer Woche ab. Mhm. Da habe ich mir sogar Frage gestellt, Gott, warum? Erzähle ich etwas falsch? Vielleicht verspreche ich zu viel Gutes. Mhm. Sie kommen und erleben das nicht. Oder ich rede zu schlecht. Dass sie, weißt du, weil, naja, wenn du versprichst nur Gutes, sie kommen dahin, erwarten das.
Ja.
Und dann erleben sie das nicht, sind sie enttäuscht. Oder ist Gott vielleicht egal, sind die Menschen. Da habe ich angefangen zu beten, Gott, warum? Warum verlassen sie? Warum? Rede ich etwas falsch? Sage ich etwas nicht klar und deutlich? Und dann erinnerte ich mich, ich habe nachts gebetet, ich habe geweint, Gott, warum? Warum gehen sie so viel verloren? Ich habe in diesen Jahren so viele schon beerdigt. Ich meine, nicht persönlich beerdigt, aber
ja.
So viele sind weggegangen, das habe ich aufgehört zu zählen. Und dann erinnerte mich Gott an die Bibelstelle, als er zu Petrus sagt, also 70 Jünger verlassen Jesus und er sagte, willst du nicht gehen? Und sagte, wohin sollen wir gehen? Du hast die Worte des Lebens. Da habe ich verstanden, Gott hat die Menschen einfach freie Entscheidungen gegeben. Und damit muss ich leben. Ja. Und wenn Gott einem Menschen eine freie Entscheidung gegeben hat, dann bin ich nicht viel höher als Gott, dass ich überlegen oder mir denken darf, nee, den versuche ich doch noch zu überreden. Na? Dann habe ich verstanden, Gott schmerzt das, aber er lebt damit. Der Mensch entscheidet von alleine. Dann oft hatte ich, wenn ich mit jemandem geredet habe und dann kommst du 3 Tage später, sagst du, der ist gestern gestorben. Dann denkst du, ich habe noch vor 3 Tagen mit dem geredet. Habe ich ihm vielleicht zu viel Schönes erzählt, dass es ihm egal war? Mhm. Weil Gott hat uns nicht nur gesagt, wenn du zu mir kommst, nur das Beste, ja, aber es gibt ja auch die Ewigkeit und die ist ohne Gott nicht schmerzlos. Dafür ist er gekommen, um die Menschen aus der Hölle zu retten. Dann habe ich gedacht, habe ich vielleicht nur von Bonbons geredet und nicht die Wahrheit gesagt, wenn du dich für Gott nicht entscheidest. Weißt du, man macht sich eher oft Vorwürfe. Dann habe ich jetzt vielleicht zu weich geredet oder war gerade vielleicht zu hart, weißt du, abgeschreckt oder irgendwo Falsches gesagt. Man macht sich schon manchmal Vorwürfe. Also manchmal kommt das immer wieder vor, dass man denkt, vielleicht habe ich nicht klar genug geredet, vielleicht habe ich zu viel Schönes erzählt oder gerade zu viel Hartes. Das kommt leider manchmal vor.
Ja, aber das ist ja schon so ein bisschen vielleicht so ein innerer Kampf oder so, den man mit sich trägt, aber das ist ja nicht so ein richtiger Fail, wo du jetzt sagst, boah, das würde ich auf keinen Fall mehr so machen.
Oder nein.
Das würde ich jetzt irgendwie, hast du irgendwie mal einen großen Fehler gemacht oder etwas, was du nicht mehr wiederholen willst, würdest oder vielleicht hört jemand zu und sagt sich, wow, ich würde es auch machen oder wird inspirierter dadurch und will anderen Leuten auch von Jesus erzählen und oder in die Drogenszene oder was auch immer. Oder
dieser Freund, der jetzt bei Baptisten der Pastor geworden ist, er sagte mir, weißt du, Sergej, das hat er mir ein paar Jahre später erzählt, ich habe dir nie erzählt, du bist nicht der Erste, der mir von Jesus erzählt hat. Aber die anderen, ich bin durch Kloppenburg gegangen, da hat einer angehalten, hat mich mit nach Hause genommen, hat mich duschen lassen, hat mich in die Sauna gesetzt und hat mich 2 Stunden lang nur mit der Hölle, über die Hölle erzählt. Mhm. Nichts über Paradies, nur über die Hölle. Mhm. Und du hast mir erzählt, es gibt eine Chance. dann gehe ich später lang Richtung Seewilder Straße, da am Bürgersteig, hält ein anderer an und sagt, du gehst in die Hölle, wenn du dein Leben nicht änderst, und fährt weg. Er sagte, alle erzählen von der Hölle, aber keiner erzählt von einem freien Leben mit Jesus.
Von Jesus, genau. Ja.
Und das hat mich auch zum Nachdenken gebracht, weißt du?
Ja.
Denk, das wollen die, die leben in der Hölle.
Ja.
Und wenn du mit der Hölle kommst, da schreckst du die gar nicht.
Ich kann mich jetzt dran erinnern, jetzt fällt es mir einfach gerade so ein. Ich glaube, du hast mal eine Predigt gesprochen und da hast du mit deinen Arbeitskolleginnen damals noch irgend so ein Gespräch gehabt und hast die auch gerade was am Anfang so inspiriert. Und dann hast du denen auch von der Hölle erzählt und die haben dich erstmal ausgelacht. Aber dann warst du weg und dann später haben die untereinander geredet, du hast das Gespräch mitbekommen. War da irgendwie mal so ein Erlebnis?
Genau.
Das finde ich, kenne ich von auch nur Predigt, die ist bestimmt schon 10 Jahre her. Das fällt mir gerade ein. Und dann hast du auch so einen Wendepunkt gehabt und gesagt, hey, ich möchte den Menschen, es geht ja halt, natürlich sollen wir ganzheitlich erzählen, aber oft hat man die Tendenz zur einen Seite, ne, dass man da auf der einen Seite runterfällt und immer nur
Weißt du, wenn du zu einem Arzt gehst und sagst, mir tut das weh, dann sagt er dir nicht, ich gebe dir ein Mittel, das tut dir dann noch mehr weh.
Mm. Ne? Ja. Ja, gutes Beispiel.
Ne?
Ja.
Er sagt, ich gebe dir, wir versuchen es.
Ja.
Er ist ja kein Gott, er kann nicht, aber er sagt dir niemals so, dein Kopf, ich verschreibe dir Tabletten, dann hast du das Gefühl, dass jemand mit dem Hammer beigeht.
Ja.
Dann sagt er, wir versuchen, ich habe da Schmerzmittel, hoffentlich klappt das. Ne?
Ja.
Und so ist das mit Gott, er versucht. Und ich habe natürlich am Anfang auch versucht, ich habe gedacht, die Menschen lieber unter Angst zu retten, anstatt mit Liebe. Und dann habe ich E-Mail geschickt mit Bibelvers aus den Sprüchen, die Weisheit ruft und keiner hört zu. Und wenn sie dann ein Problem sind, dann. Na, und dann habe ich gedacht, ich habe diese E-Mail geschickt, komme da rein, erstmal vorausgeschickt, dann bin ich 10 Minuten später hin, komme da rein, die sitzen alle so. Keiner redet mit denen, sagen, na, habt ihr die E-Mail gelesen? Haben wir. Und dann bin ich wieder raus und ich habe irgendwas vergessen. Ich komme rein und die haben das weiter an einen anderen Kollegen geschickt und haben sich alle mit 8 Frauen oder so um den Computer so hingestellt und gesagt, guck dir mal an, was er liest und geschickt hat. Und lesen das laut vor und sind voll empört. Und ich komme in diesen Moment rein und so voll am Grinsen, na, habt ihr alle Angst gekriegt? Und weißt du, und dann haben sie mich alle so voller Hass angeschaut. Dann habe ich mir später Gedanken gemacht zu Hause. Ich denke, das ist nicht die Botschaft von Jesus. Jesus gekommen und sagte, ich habe frohe Botschaft gebracht.
Ja, ich bin gekommen, nicht zu richten, sondern die Welt zu retten.
Genau.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, dann muss ich vielleicht versuchen, mit Liebe, Gott versucht mit Liebe die Menschen anzulocken. Ja. Mich hat auch mit Liebe angelockt. Als ich 3 Monate Christ war und ich habe damals eine Weiterbildung bezahlt bekommen von Agentur für Arbeit. Und dann habe ich mich am ersten oder zweiten Tag mit einem Schulleiter angelegt. Und er war kurz vor Rente, 1,5 Jahre bis zur Rente. Und er steht im Büro, isst Joghurt vor uns und erzählt uns, dass wir nach dem Tod Schmetterlinge werden und dies und das. Mhm. Und ich quatsch voll ins Gespräch mitten hinein und sage, wir werden entweder in die Hölle oder ins Paradies gehen. Was sie erzählen, Schmetterlinge, wir werden keine Schmetterlinge. Und er hat sich schon fast verschluckt, er stand da so richtig. Aber hören Sie zu, ich bin auch Katholik. Ne? Und ich so voll grob, ich habe mit Katholiken zusammen Alkohol getrunken und Frauen angeglotzt. Das zählt nicht, weißt du so. Ja. Und er ist voll in Panik geraten. Er rennt aus so einem Büro raus und bevor er noch die Tür zumacht, schreie ich ihm noch hinterher und er gärt es. Und eins möchte ich Ihnen noch sagen. Und er schaut mich an, was denn? Weißt du, da sitzen 5 Leute. Ich so, im Himmel wurde dieses Gespräch aufgenommen und die Aufnahme auch. Und glauben Sie, die Batterien sind dann nie leer. Und das wird Ihnen im Gericht. Weißt du, und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, Alter, das ist ja voll die Sekte, wo ich gelandet bin. Ich habe total meinen Verstand verloren. Was erzähle ich da? Ich muss 6 Monate jeden Tag hin, wie zur normalen Arbeit, von 8 bis 17 Uhr, keine Minute früher. Und dann habe ich mich aufgeführt wie ein Affe. Und ich habe das gerade noch, als wir aus dem Gefängnis gefahren sind, erzählt. Und habe gedacht, oh nee, es reicht, wenn ich an Gott glaube. Das reicht, wenn ich weiß, es gibt ihn, das reicht völlig. Und dann, ich denke, ach Gott, bin ich auch egal, ein mehr, ein weniger. Und weißt du, so in Gedanken spiele ich damit, ach, dem bin ich sowieso egal, pff, auf mich kommt es auch nicht an. Mhm. Und dann spricht Gott zu mir dreimal. Da war ich gerade so am Leonie-Werk vorbeigefahren, dreimal laut. Mein Sohn, bitte, geh nicht zurück in dein altes Leben. Mhm. Mein Sohn, bitte geh nicht zurück in dein altes Leben. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Dreimal. Ich fand dann zu weinen. Gott, warum? Warum machst du das? Warum überredest du mich? Ich habe nie verstanden, was Gottes Liebe ist. Mm. Das ist seine Liebe. Gott hätte sagen können, weißt du was, wenn du nicht willst.
Einer mehr oder weniger.
Da geh doch. Ich werde doch nicht hinterherlaufen. Mm. Ich brauche dich nicht. Aber er überredet. Jesus sagte, geht und überzeugt. Mhm. Und an einer anderen Stelle sagte er, überredet sie. Mhm. Er will, dass wir, und seine Liebe zeigt die Liebe. Und das hat mich so umgehauen, weil ich habe gedacht, das gibt es ja, warum? Ich fing an zu weinen, während der Vater sagt, Gott, warum? Du hast so viel geschaffen, so viel gemacht und du überredest mich. Aber das ist die Liebe. Ja. Und diese Liebe haut mich um. Weißt du, gerade ich war am Anfang enttäuscht, weil, als mir Gott noch zeigte, dass ich zu Drogensüchtigen. Aber gerade da kannst du die Liebe, seine Liebe sehen, nicht meine, mhm. seine. Mhm. Weil tiefer kann man nicht mehr fallen. Wenn das Banker wären oder Direktoren oder sonst etwas, dann kannst du sagen, ja, okay, das sind brave Menschen, erfolgreiche Menschen. Klar. Aber gerade da, wo die ganze Gesellschaft sich von denen abgewendet hat, wo sich alle... Aber wo sich sogar Verwandten manchmal oder Ehefrauen oder sonst was gesagt haben, mhm. ich will mit dir nichts zu tun haben, da siehst du seine Liebe. Wie oft habe ich mir gesagt, den spreche ich nie wieder an. Dann fahre ich, er geht am Bürgersteig. Dann spricht Gott zu mir, mein Kind, rede mit ihm nochmal. Nein, rede mit dem nochmal. Dann drehst du und fährst zurück. Und du merkst, wie Gott durch dich redet, nicht ich. Ich merke, dass er diese Menschen so sehr stark liebt. Er gibt dieses Gefühl zu spüren, das ist nicht mein. Hm. Ich denke, Gott, ich verstehe dich nicht. Wie oft muss ich mit ihm reden? Aber Gott will nicht, dass sie verloren gehen, weil er ganz genau weiß, was auf sie zukommt.
Ja. Wow, hey, danke. Ja. Hey, das war echt ein richtig, richtig gutes Gespräch mit dir. Ich glaube, wir müssen das schon langsam abbrechen. Ja. Oder für mich fühlt sich das wieder Abbruch an. Ich würde noch gerne länger mit dir reden, weil wir haben jetzt schon fast eine Stunde rum, glaube ich. Ja. Und vielleicht hast du noch so ein letztes Wort, irgendwie so einen Impuls, den du gerne an Menschen weitergeben willst, die auch gerne von Jesus erzählen möchten, gerade so vielleicht am Anfang sind und sagen, wow, ich will es schon machen, aber ich weiß nicht wie und so. Oder vielleicht irgendwie so ein inspirierendes Wort. Ich glaube, jetzt hast du sehr kompakt erzählt aus deinem Leben und ist sicher auch nicht immer so, dass du jeden Tag solche heftigen Erlebnisse hast und so. Und man hört das so heraus und ich denke auch jetzt, wow, der Säge, der ist ja echt, brennt mit den Herren unterwegs und so schön. Ich würde auch gerne so ein Leben haben, denke ich gerade. Und vielleicht hast du aber noch irgendwie so einen letzten Impuls oder einen kurzen Impuls. Einen kurzen
ich möchte Gedanken. Für jedem einfach, der einfach spürt, er würde das gerne machen. Einfach mhm. Gott anvertrauen. Sagen, Gott, ich kann ohne dich nichts. Mhm. Ich bin dein Werkzeug. Der beste Maler kann nichts ohne Werkzeug. Das beste Werkzeug kann auch nicht ohne Maler. Mhm. Wir sind das Werkzeug. Und wenn wir uns in Gottes Hände überlassen, dann wird er machen. Und dann wird er so alles lenken und führen, wie er das will. Mhm. Und man muss sich echt nicht Gedanken machen, wie das sein wird. Das habe ich auch am Anfang versucht. Man kann nicht verstehen. Man wird auch nicht verstehen. Es ist nicht jeden Tag Power. Es ist nicht jeden Tag nur erfolgreich. Es gibt Niederlagen. Es gibt auch oft Enttäuschung. Ich habe zum Beispiel heute mit drei Alkoholikern gesprochen. Die haben mir tatsächlich, also ich war kurz davor, ich habe gedacht, die verprügeln mir gleich. Ich habe gesehen, da muss man langsam versuchen wegzugehen, ja. Es ist nicht immer mit Rosen und Posaunen wird man empfangen. Aber trotzdem, Gott, du liebst diese Menschen. Man muss verstehen, es ist nicht wichtig, was ich denke, was ich spüre, sondern das ist seine Liebe. Ja. Und Paulus schreibt zu Timotheus, denn er will, dass alle Menschen errettet werden.
Ja.
Und diese Möglichkeit muss man jedem geben. Das wäre eine faire Chance für jeden Menschen. Und nicht aus Pflichtgefühl. Paulus schreibt zu den Korinther 1, 1. Korinther 9, 17 zum Evangelisieren bin ich berufen. Tue ich das aber freiwillig, dann habe ich eine Belohnung. Tue ich das aus Pflicht, dann habe ich keine Belohnung. Also wenn man aus Pflicht allein sagt, ich muss, das bringt nichts. Man muss einfach, wenn man merkt, das reicht die Liebe reicht einfach immer nicht. Gott bitten. Ich bin nicht so ein liebevoller Mensch, aber ich weiß, er liebt sie. Und ich bitte jedes Mal, Gott, bitte gib mir dein Gefühl, wenigstens ein kleines Stück.
Ja.
Und dann werde ich, merke ich, wir haben damals bei Big Dashman mit einer Kollegin 2010 gesprochen. Dann war da so ein Gespräch, Gott hat mir tatsächlich spüren lassen, was er, also das war ein einziges Mal in meinem Leben, was er für Gefühle zu ihr hat und was sie gerade erlebt. Und ich habe gestanden, ich habe mich einfach angelehnt an der an meinen Schreibtisch und habe einfach genossen, wie Gott durch mich geredet hat, weil ich beide Herzen gespürt habe, das war ein einziges Mal, wie er durchdringt durchs Eis und Hoffnung schenkt. Das kleine Licht, ich habe in ihrem Herzen gespürt und seine Liebe. Ich habe gedacht, das übersteigt meinen Verstand. Das war nicht meine Liebe. Er hat mir einfach spüren lassen, was er dabei fühlt.
Wow.
Und wenn wir das Gott überlassen, sagen Gott, mach das, dann werden wir Wunder erleben.
Ja, hey, wie schön, hey. Und für mich immer so stark zu miterleben oder mitzuerleben ist, dass es Jesus sein Auftrag ist, dass es seine Mission ist und er da wirklich am Werk ist. Ne? Es ist sein Herzschlag, so wie du es voll gut beschrieben hast und in dem ganzen Gespräch fand ich es da echt gut hervorgekommen. Ja, danke, hey, für deine Zeit, für deine Inspiration, für die ganzen Impulse, Zeugnisse und so. Ich glaube, ich werde da noch viel, viel von mitnehmen in diesem Gespräch, mir das Podcast auf jeden Fall selber auch anhören. Alles Gute, Sergi.
Ja, ich wünsche auch alles. Ich möchte einfach jedem sagen, gib nicht auf, lass Gott wirken. Und Gott wird schon tun und ihr werdet Wunder erleben. Mit Gottes Hilfe.
Yes. Amen.
Amen.